Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute geht's um die Schutzmaskenaffäre und um die Frage, ob die Mannheimer CDU da im Fall von Nikolaus Löbel hätte weitsichtiger sein müssen. Um die anstehende Spargelernte und um die Ängste der Bauern, dass Corona die nochmal verhagelt und um das Recht auf ein echtes, analoges Leben abseits von Datenströmen. Herzlich willkommen. Seit 10 Jahren steht der grüne Winfried Kretschmann als Ministerpräsident an der Spitze von Baden-Württemberg. Und das Wahlergebnis von vergangenem Sonntag, ja, das ist für die Grünen mit 32,6 Prozentpunkten bundesweiter Rekord. Jetzt habe man eine echte Wahl, freut sich Kretschmann dann auch, weil jetzt eben 2 Optionen möglich geworden sind. Zum einen kann er die bisherige grün-schwarze Koalition weiterführen oder er kann eine Ampel mit SPD und FDP wagen, die dann auch Signalwirkung haben könnte für die Bundestagswahl im Herbst. Gestern hat Kretschmann nun mit den Sondierungsgesprächen begonnen, doch wie frei ist er wirklich in seiner Partnerwahl? Darüber will ich sprechen mit unserer Landeskorrespondentin in Stuttgart, Katharina Thoms. Frau Thoms, ist es wirklich Winfried Kretschmann, der seinen Koalitionspartner bestimmt?
Also ganz allein sicherlich nicht. Er ist in den Sondierungsverhandlungen zusammen mit der Parteispitze und mit dem Fraktionschef im Stuttgarter Landtag. Aber klar, Winfried Kretschmann hat diese Wahl gewonnen. Er hat für diese Traumergebnisse gesorgt, die die Grünen jetzt hier haben in Baden-Württemberg. Und deswegen hat man ihn ja auch bekniet, damals wieder anzutreten vor gut 1,5 Jahren, weil man das schon gewusst hat. Er ist ja wahnsinnig beliebt hier im Land schon seit vielen Jahren. Und sicherlich hat das auch viele andere Faktoren jetzt in den Sondierungsgesprächen, aber sein höchst pragmatischer Kurs, damit geht er aus den Wahlen heraus und das hat ihn auch bestärkt und deswegen wird ihn das auch in den Verhandlungen bestärken und er ist in der Führungsrolle. Was er darüber sagt, da lässt er sich gerade nicht wirklich viel entlocken. Gestern gab es ja die erste Sondierungsrunde und am Tag zuvor war im ZDF bei Markus Lanz und da hat man ihn auch versucht zu befragen, Ampel oder doch wieder eine grün-schwarze Koalition, da hat er das hier gesagt.
Na, erlebnispsychologisch wäre es sicher interessant. Aber das ist auch nicht der Maßstab für solch eine Entscheidung, sondern der Maßstab ist in erster Linie, wie regieren wir das Land Baden-Württemberg, eine der industriellen Kernzonen Europas, wie regieren wir das verlässlich und solide?
Ja, und da hört man schon verlässlich und solide. Das sind so die Vokabeln der letzten Tage seit dem Wahlabend. Betont er immer, Klimaschutz sei wichtig und dass es verlässlich ist. Und das ist so eine Vokabel, die kennen wir auch schon aus der grün-schwarzen Koalitionszeit. Das hat man da auch immer beschworen. Und insofern könnte das ein Zeichen sein. Aber man hat sich ein Schweigegelübde auferlegt und viel rauszukriegen ist da bisher nicht.
Aber welchen Einfluss haben denn da die Bundesgrünen derzeit? Die blicken ja schon auf die Bundestagswahl im Herbst und eine Ampel in Baden-Württemberg würde dann ja auch neue Koalitionsoptionen links der Mitte eröffnen.
Das stimmt, aber wie viel Einfluss die Grünen im Bund da tatsächlich haben, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Er hat ja jetzt quasi alles richtig gemacht und warum sollte ihm da jetzt die Bundespartei reinreden? Zumal er eben auch nicht unbedingt der Typ ist, der sich groß reinreden lässt. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen bei heiklen Themen für die grüne Bundespartei, wenn es um Kaufprämien für Diesel und Benziner zum Beispiel ging in der Corona-Krise. Interessant ist auch, was die Bundesgrünen selber sagen. Also man unterstützt ihn da in seinem Kurs, man hat sich natürlich sehr gefreut, hat auch noch mal betont, dass die CDU ja zuletzt Winfried Kretschmann und den Klimaschutz ausgebremst hätten. Aber spannend fand ich auch, Robert Habeck hat auch noch mal gesagt, Kretschmann, er verhandelt jetzt im Land ausschließlich mit Blick auf landespolitische Ergebnisse, so wie es immer war und das sei ja auch Kretschmanns Stärke. Also insofern denke ich mal, da lässt man ihm doch eher freie Hand.
Und wie ist dann die Stimmung bei den Grünen im Land? Also zum einen bei der grünen Basis, aber auch bei den beiden Landeschefs Oliver Hildebrandt und Sandra Detzer. Von denen heißt es ja, die seien weniger konservativ als Kretschmann. Also sind da schon Vorlieben erkennbar?
Im Wahlkampf hat man das vor allem gemerkt. Da hat die Partei eben auch diese Formulierung immer wieder verwendet, die CDU sei klimapolitisch ein Klotz am Bein gewesen in der grün-schwarzen Regierungszeit. Aber nichtsdestotrotz, jetzt setzt man sich nochmal mit ihnen zusammen. Man betont immer wieder, dass man das Ergebnis offen macht. Und es sitzt ja eben auch noch Fraktionschef Andreas Schwarz in der Runde mit dabei, in diesem Sondierungsteam. Schwarz wurde auch immer wieder schon als Nachfolger, als möglicher für Winfried Kretschmann gehandelt. Und ich würde sagen, da gibt es so mehrere Linien. Also einerseits sagt man sich, naja gut, okay, die kennen wir jetzt schon. Andererseits wollen viele in der Partei und in der Fraktion auch was Neues. Vor allem hatte man zuletzt Probleme mit Susanne Eisenmann, also die Spitzenkandidatin der CDU, die ja auch in der Regierung war als Kultusministerin. Und da haben viele auch gesagt, sie haben jetzt die Nase voll, weil es auch tatsächlich viel Streit gab. Trotzdem muss man sagen, viele sagen auch, naja, wir wissen zumindest, was wir an denen haben, die kennen wir jetzt schon.
Und was würde in Baden-Württemberg denn für eine Ampel sprechen?
Also Winfried Kretschmann hat es ja schon genannt, eine erlebnispsychologisch interessante Erfahrung, also was Neues. Es wäre tatsächlich nochmal was Neues, und wenn man drauf guckt, da wäre ja auch die SPD ein Partner, und die kennt man tatsächlich natürlich auch schon aus der grün-roten Regierungszeit davor. Da gibt es sehr viele Schnittmengen, also da würde es tatsächlich ziemlich gut klappen. Beide sind sehr willig, und die FDP ist eben jetzt auch sehr willig. Die hat sich ja vor 5 Jahren gesträubt, wollte in keine Regierung gehen. Das sieht jetzt ganz, ganz anders aus. Also die FDP betont, dass sie da unbedingt in eine Regierung eintreten möchte.
Aber gleichzeitig gilt sie auch als Unsicherheitsfaktor. Wie bewerten Sie das?
Genau. Ja, also die SPD eben mit der Erfahrung von vor 5 Jahren, auch mit der Erfahrung im Wahlkampf, war sie sehr kritisch gegenüber den Grünen. Vor allem ihr Spitzenkandidat Hans-Ulrich Röke ist auch als Kritiker der Grünen durchaus bekannt aus vielen Jahren. Auch schon früher im Landtag sind seine heftigen Ausbrüche da berühmt. Seit Sonntagabend spricht er eben vollmundig davon, dass man einen Regierungsauftrag habe, weil die FDP jetzt eben zweistellig geworden ist. Und interessant ist auch, in den letzten Tagen hat Röke immer wieder bekräftigt, das Trennende sei weniger geworden. Auch jetzt nach den Sondierungsgesprächen meinte Röke nochmal, dass es jetzt keine unüberbrückbaren Differenzen mehr gebe. Hören wir nochmal rein.
Es geht darum, eine stabile Regierung in Baden-Württemberg zu bilden, die Inhalte der FDP in sich trägt, aber natürlich auch der Koalitionspartner. Da muss man aufeinander zugehen. Ich habe den Eindruck, es macht Sinn, nachdem die Grünen in dieser Frage in Vorleistung gegangen sind, dass auch wir uns an der einen oder anderen Stelle bewegen.
Also man betont die Kompromisse, und die Grünen hätten sich angenähert. Das finde ich interessant, dass die FDP das da reinliest. Zum Beispiel, dass der Verbrennungsmotor in der Autoindustrie noch weiter überleben wird. Auch das sehen auch die Grünen so. Das würden sie vielleicht selber nicht so unterschreiben. Aber man betont hier durchaus das Gemeinsame in den letzten Tagen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die CDU blicken. Die hat ja in ihrem einzigen Stammland bei den Landtagswahlen ein sensational schlechtes Ergebnis eingefahren, nämlich 24,1%. Die Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat ja schon die Verantwortung übernommen und will ihre politische Laufbahn beenden. Bei Landeschef Thomas Strobel sieht es ja ganz anders aus. Also warum macht er keine Anstalten, zurückzutreten? Also muss er keine Verantwortung übernehmen?
Naja, er macht eigentlich das, was viele schon vermutet hatten. Er kommt jetzt aus der Deckung, nachdem Susanne Eisenmann nicht mehr im Weg steht. Und er ist wieder derjenige mit den guten Beziehungen zum Ministerpräsidenten Kretschmann. Die beiden verstehen sich tatsächlich sehr gut, auch in ihrer Regierungszeit, sind gut miteinander ausgekommen. Und für Strobel ist es auch die letzte Möglichkeit so ein bisschen, denn er hat bei der Wahl keinen Sitz mehr im Landtag bekommen. Und wenn die CDU nicht in die Regierung kommt, dann hat der jetzige Innenminister auch kein Regierungsamt mehr.
Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms, bleibt für uns dran. Die Maskenaffäre, die machte für viele die CDU bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nicht mehr wählbar. Und wäre nicht die Briefwahl gewesen, bei der viele schon vorbekannt werden, ihre Stimme abgegeben hatten, wäre die Wahlklatsche für die CDU wohl noch heftiger ausgefallen. Einer, der daran maßgeblich beteiligt war, ist der mittlerweile zurückgetretene Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Löbel. Er soll mit seiner Privatfirma hohe Provisionen für das Vermitteln von Mund-Nasen-Schutzmasken eingestrichen haben. Wie war das eigentlich möglich? Und hätte man bei der Mannheimer CDU lange davor schon etwas ahnen können? Viele Fragen, denen Patrick Fiegei nachgegangen ist.
Nicolas Löbel hat den gesamten Kreisverband von allen Seiten in der Hand gehabt. Sei es die Gemeinderatsfraktion, sei es die Position als Kreisvorsitzender. Er war der Bundestagsabgeordnete. Seine Wahlkreisräumlichkeiten waren in den gleichen Räumen wie die CDU-Kreisgeschäftsstelle. Jeder Mitarbeiter der CDU Mannheim war in der einen oder anderen Weise von Nicolas Löbel abhängig.
Andreas Pitz ist Professor für Gesundheitsrecht an der Hochschule Mannheim und er ist nicht mehr in der CDU. 2020 hat er die Reißleine gezogen, nachdem er Einblicke in die Finanzen in der Kreisgeschäftsstelle bekommen hatte, zusammen mit einem weiteren Mitglied der CDU Mannheim. Löbel ist zu diesem Zeitpunkt bereits umstritten. Die Liste ist lang. Aserbaidschan-Sponsoring bei der Jungen Union Baden-Württemberg. Unerlaubte Werbung auf Plakaten. Eigene Mieter bringt er in städtischen Sozialwohnungen unter, um seine Immobilie zu sanieren. Ungereimtheiten in Untermietverträgen der CDU-Geschäftsstelle. Es scheint, als verliere er im vergangenen Jahr endgültig sein Gespür, gesteht Löbel selbst ein.
Mir hat in den letzten Wochen einfach manchmal der Instinkt gefehlt, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dadurch habe ich Vertrauen verspielt. Ich bin meinem Anspruch, der an mich gestellt wird als Politiker, dass ich eben nicht einfach Bürger bin, sondern auch an mich moralisch höhere Ansprüche gestellt werden. Und das ist gerechtfertigt. Dem bin ich nicht gerecht geworden.
Dennoch, er wird erneut nominiert als Kandidat für die Bundestagswahl.
Vielen Dank.
Man stellt sich natürlich dann schon die Frage, wenn man auch im Vorstand die Finanzen hört, woher kommt denn dieses Geld? Aber dann haben sie so ein bisschen Aserbaidschan, so ein bisschen teurer Wahlkampf. Verknüpfen kann man das miteinander nicht. Das kann ich bis heute nicht. Es ist in gewisser Weise, wenn man von einem System Löbel spricht, auch ein System der Verantwortungslosigkeit gewesen.
Dass es ein solches Ausmaß nimmt, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
Das ist Egon Jüttner, Ehrenmitglied der CDU Mannheim, Vorgänger von Löbel im Bundestag. Jahrelang saß der heute 78-Jährige für den Mannheimer Wahlkreis im Bundestag. Als Löbel 2011, da ist er 24, eine Landtagskandidatur anstrebte, suchte er auch den Kontakt zu Jüttner.
Er hatte noch mich bedrängt gehabt, ich solle Leute für ihn beschäftigen und all so ein Kram habe ich ja dann alles nicht gemacht. Und da habe ich dann auch mit einigen drüber gesprochen und die meinten damals schon, irgendwann wird der zu weit gehen.
Eine Warnung, die verpuffte. Nach außen wirkt Löbel gelassen, gibt sich lokalpatriotisch. Dann tippt er die Mail, die ihm seine politische Karriere kosten wird. Absender, die Löbel Projektmanagement GmbH. Deren Firmenschild prangt gleich neben dem der CDU an der Geschäftsstelle. Es geht um Masken aus China und Provisionen. Wirtschaft und Politik ist darin zu lesen, sowie die richtige Balance dazwischen haben mich schon immer interessiert. Ex-CDU-Mann Andreas Pitz saß vergangenes Jahr auch im Krisenstab der Stadt Mannheim, als Kommunen händeringend versuchten, an Masken zu kommen.
Er hat offensichtlich ja Zugriff gehabt auf solche Masken. Masken waren wertvoller wie Gold. Wieso hat er das nicht allgemein angeboten? Gehört aber sicherlich in die Gesamtthematik mit rein, dass er eben da den Kompass einfach vollständig verloren hat.
Genau deshalb fragen Andreas Pitz und Chris Riem, der ebenfalls aus der CDU Mannheim ausgetreten ist, nach eigenen Angaben auch schon lange vorher nach. Weiter oben, im Gefüge der Landespartei.
Im Nachgang zu dem Besuch von Chris Riem und mir in der Kreisgeschäftsstelle haben wir ja sowohl den Bezirksverband als auch den Landesverband vollständig informiert. Aber bis heute haben wir weder eine Eingangsbestätigung für unsere Eingabe erhalten, noch eine offizielle Rückfrage. Von daher muss man wahrscheinlich auch hier wieder konstatieren, dass man auch auf Bezirks- und Landesverbandsebene wohl der Meinung war, das ist ein Mannheimer Thema.
Es ist kein Trost, dass es Fehlverhalten von Einzelnen ist,
betont der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauck noch vor der Landtagswahl. Hauck ist Vorsitzender der CDU Nordbaden und damit für Mannheim zuständig. Nach der Wahl heißt es auf Anfrage lediglich schriftlich, Zitat:
Der CDU-Bezirksverband Nordbaden hatte vorab keine Informationen und Hinweise zu den Maskengeschäften von Herrn Löbel.
Aber vielleicht an anderer Stelle? Ein ehemaliger Schatzmeister eines Mannheimer CDU-Ortsverbandes redet von so wörtlich Massenpsychose bei der Mannheimer CDU. Er hat den Verdacht, Mitgliedsbeiträge wurden nicht weitergegeben und der Verband Nordbaden habe zumindest eine Ahnung davon gehabt. 2015 sei er bereits angesprochen worden, aber bislang heißt es nur kühl, es solle aufgeklärt werden. Lückenlos.
Wie sich die CDU in Mannheim künftig aufstellt, ist Sache der Mitglieder vor Ort. Es gibt hier keine Beeinflussung oder Vorgaben. Wenn der Rat des Bezirksverbandes gewünscht ist, erfolgt die Unterstützung im Rahmen des Möglichen.
Was fehlt? Eine stichfeste Aussage. Der Bezirksverband solle eine, Zitat, Prüfung der Amtszeit von Nicolas Löbel als Kreisvorsitzender in die Wege leiten, heißt es mittlerweile von Mannheimer Seite. Der Druck ist gewaltig. Und der Landesverband igelt sich ein. Zu Löbel sei alles gesagt, heißt es telefonisch aus dem Büro des CDU-Generalsekretärs Manuel Hagel in Stuttgart, der sich scharf und kritisch auf Twitter zur Causa Löbel äußert. Zitat:
Wer sich mit lebensnotwendigen Gütern wie Masken die eigenen Taschen vollmacht, vertritt nicht das Volk, sondern niederste Interessen.
Die Konsequenzen des politisch-moralischen Fehltritts sind bekannt. Rücktritt als Bundestagsabgeordneter, Austritt aus der CDU. Zu viel steht für die Partei im Superwahljahr auf dem Spiel. Aber das System Löbel, lässt es den Mannheimer nicht zu groß erscheinen? Es ist tatsächlich ein lokales Konstrukt.
Manchmal ist es ganz gut, etwas nicht zu wissen. Und ich glaube, den Weg sind nicht wenige gegangen, eben lieber nicht zu viel wissen zu wollen, weil dann habe ich auch keine Verantwortung.
Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl wankt die CDU wie nie in der Ära Merkel. Und hinter vorgehaltener Hand heißt es in Berlin, der Maskendeal sei nur die Spitze des Eisbergs. Löbel und was wir bislang wissen, nur ein Beispiel, eine Art Blaupause. Deshalb, so heißt es, sei einigen ganz oben der Kragen geplatzt. Wegen der Maskendeals? Sicher, aber nicht nur. Denn weitere Vorwürfe geistern durch die Reihen der Christdemokraten. Es geht um Käuflichkeit, Korruption, verdeckte Parteienfinanzierung und Einflussnahmen von weiter rechts im Graubereich der Konservativen.
Geklüngel und Seilschaften, das hat keine Existenzberechtigung mehr. Und die CDU ist da aus meiner Sicht einfach nur jetzt der Nächste in der Reihe.
Wir bleiben dran im DLF-Magazin. Patrick Fiegei berichtete aus dem Mannheimer Mikrokosmos des zurückgetretenen CDU-Bundestagsabgeordneten Nicolas Löbel. Bald fängt die Spargelsaison wieder an. Und bis jetzt sind die Spargelbauern zwar noch optimistisch. Mit etwas Sonne könnte der Spargel nämlich ziemlich gut sprießen. Ein Hoffnungsschimmer also, denn vergangenes Jahr war für sie eine mittlere Katastrophe, Corona-bedingt. Denn die ausländischen Saisonkräfte kamen nicht ins Land und das Minus bei der Ernte betrug bundesweit 19%. Und dieses Jahr, da laufen zwar die Vorbereitungen für die Ernte auf Hochtouren, doch die Unsicherheit ist groß. Nicht nur, weil immer noch nicht klar ist, ob die Grenzen auch wirklich offen bleiben. Michael Franzen hat sich das mal bei zwei Spargelbauern in Brandenburg angeschaut.
Guten Tag.
Wie geht's?
Ja, sehr gut. Und ihr selbst?
Was wollen Sie denn genau machen? Also worüber wollen Sie reden?
Bei Marc Hoffmann weiß man gleich, woran man ist.
Marc mit C, Hoffmann mit Doppel-F, Doppel-N.
Es ist Freitagmittag und die Laune von Marc mit C, den Umständen entsprechend, gar nicht mal die schlechteste. Vorhin ist der Juniorchef vom Spargelhof Diedersdorf vor den Toren Berlins mit seiner froschgrünen Simson, dem DDR-Kultmoped, über die Feldwege gebrettert, um zu schauen, wie die Erntehelfer vorankommen mit den Vorbereitungen für die Spargelernte. Ende des Monats soll es losgehen.
Wir planen ganz normal und warten ab. Es kann sich ja jeden Tag was ändern in der Politik. Das lernt man ja in den letzten 12 Monaten. Und wir versuchen, alles einzuhalten, vorzubereiten wie immer und hoffen, dass wir Spargel verkaufen dürfen, Erdbeeren verkaufen dürfen und vielleicht auch unsere Gastro öffnen.
Auf 100 Hektar bauen die Hoffmanns Spargel an, macht im Jahr 600 Tonnen. Das meiste geht an Berliner Supermärkte und Restaurants, der Rest landet auf den Tellern des hauseigenen Gasthofs, normalerweise. Der 40-jährige Blondschopf verzieht das Gesicht. Letztes Jahr war definitiv nicht normal. Viele seiner polnischen und rumänischen Saisonarbeitskräfte kamen erst gar nicht ins Land, Corona-bedingt. Die Gastronomie blieb geschlossen, Ernte und Umsatz eingebrochen. Um wie viel? Der gebürtige Westfale schüttelt den Kopf. Betriebsgeheimnis.
Spargelbauern oder Gemüsebauern allgemein müssen halt flexibel sein. Tagesgeschäft. Also wenn das Wetter schön wird, kommt der Spargel 2-3 Tage eher, muss ich in der Lage, flexibel zu reagieren sein. Und genauso ist es jetzt. Wir passen uns da an. Also ich möchte nicht Politiker gerade in der Zeit sein. Also es ist schon ein bisschen erschreckend, wie langsam unser Land entscheidet.
Regt sich der gelernte Gartenbauingenieur auf. Nur um hinzuzufügen, er gehe weiter davon aus, dass die Grenzen offen blieben. Seine 130 Erntehelfer spätestens Ostern auf den Feldern sein würden.
Wir testen in Rumänien oder in Polen, bevor die abreisen. Kurz vorher, wenn sie hier angekommen sind, werden sie hier sofort getestet und dann nach 5 Tagen sowieso nochmal. Und ja, dann macht man regelmäßige Tests, Temperaturkontrolle, Gesundheitsbefragung, Corona-Schnelltest. Also das, was man machen kann, versuchen wir umzusetzen. Aber eine 100%ige Garantie gibt es nie.
Wir werden ab dem 27.03. die Hoftore wieder öffnen.
Prinzip Hoffnung. Darauf setzen sie auch 40 Kilometer südwestlich in Belitz, dem Spargel-Hotspot Deutschlands. Jürgen Jakobs ist mit seinen 600 Hektar einer der größten Spargelbauern hier und ähnlich wie Marc mit C Zweckoptimist.
Hoffen, dass wir da wirklich Ende März ins Geschäft kommen, weil nochmal so ein Jahr wie 2020, das wird dann sehr schwierig. Wir haben eigentlich, wenn das normal läuft, machen wir alleine in der Gastronomie ca. 1,5 Millionen Umsätze, aber 2020 waren es jetzt halt nur 750.000.
750.000 Euro. Kein Einzelfall. Statt 22.000 Tonnen wie 2019 fuhren die Spargelbauern zwischen Havel und Spree 2020 nur 19.000 Tonnen ein. Dieses Jahr kann es eigentlich nur besser werden. Muss es besser werden, hofft auch er hier.
Ja, das ist unser Nauras.
Ja, wie meinen Sie, ne? Oder so, ne?
Hallo, guten Tag.
Seit 5 Jahren arbeitet Nauras Tabascha, jetzt schon als Kellner auf dem Spargelhof. Und eigentlich, meint der junge Syrer draußen auf dem frisch gehakten Hof, eigentlich könne ihn so leicht nichts mehr erschüttern. Nach seiner Flucht aus Syrien, der Odyssee durch halb Europa. Doch dann kam Corona. Der erste Lockdown, der zweite, Kurzarbeit, die Ungewissheit.
Aber jetzt arbeiten wir wieder, räumen wir ab und so. Ich hoffe, dass wir im April wieder arbeiten, ist, ich glaube, besser.
Nauras schaut auf seine Armbanduhr. Er muss los, zurück zur Arbeit, Tische wischen. Mit den polnischen und rumänischen Erntehelfern, meint er beim Gehen, habe er wenig zu tun. Die sprechen ja auch kaum Deutsch oder Englisch. Unterhalten habe er sich nur mit ein paar deutschen Helfern, aber die seien längst über alle Berge. Deutsche Erntehelfer, damit hat Nauras Chef so seine Erfahrungen gesammelt, durchwachsene. War ja eigentlich gut gemeint, die Initiative von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner letztes Jahr, über ein Erntehelferportal Leute dazu zu bewegen, auf den Feldern auszuhelfen, um die fehlenden ausländischen Saisonarbeitskräfte zu ersetzen. Knapp 30 standen irgendwann bei Jürgen Jakobs auf der Matte.
Da war sogar ein Flugzeugpilot dabei, ja, weil der halt nichts zu fliegen hatte. Die meisten stellen sich das halt dann doch sozusagen wie eine leichte Gartenarbeit vor. Wir gehen da mal raus, ziehen den Stiefel an und schon sind wir halb vorbereitet. Dass aber Spargelstechen natürlich eine relativ anstrengende Tätigkeit ist, erst recht, wenn sie natürlich mehrere Stunden am Tag verrichtet wird. Und das heißt in nahezu 50% der Zeit in gebückter Haltung. Das geht einmal auf den Rücken, das geht auf die Knochen, das ist eine Konditionsfrage. Nicht jeder Joggingläufer ist auch ein Marathonläufer.
Definitiv unter die Rubrik Marathonläufer fällt Loschek Kaselski. Seit 20 Jahren erntet der Pole, was das Zeug hält. Hat sich mit der Zeit vom Erntehelfer, aktueller Stundenlohn knapp 10 Euro, zur rechten Hand des Chefs hochgearbeitet.
Arbeite ab Montag bis Freitag, ja, und Samstag fahren nach Hause und Sonntag wieder da. Nicht Problem, aktuell ist okay.
Die Grenzübergänge in Forst und Frankfurt an der Oder nach Polen, sie sind offen, wieder offen. Der Glatzkopf aus der Nähe von Posen verzieht in seinem mit Aktenordnern übersäten Büro das Gesicht. Letztes Jahr war schlimm. 3 Monate saß er in Belitz fest, weil die Grenze dicht war. Seine Frau, die Kinder bekam er nur im Netz zu sehen. Dagegen ist dieses Jahr ein Klacks. selbst die Corona-Tests an der Grenze.
Das Coronavirus machen wir, ja.
Etwa 50 Erntehelfer arbeiten schon auf den Jakobschen Feldern rund um Beelitz. Anfang April sollen es 350 sein. Immer in kleinen Gruppen. Zusammen wohnen, zusammen arbeiten, lautet das Prinzip. Sicher ist sicher. Der gebürtige Rheinländer ist aufs Feld gegangen. Von Spargel keine Spur. Stattdessen weiße Folien, soweit das Auge reicht.
Dieser windgeschützte Raum unterhalb der Folie, der wärmt sich halt extrem stark auf. Wir können da gleich mal die Hand drunter halten und stellen dann fest, dass wir hier jetzt bei 5 Grad vielleicht stehen, aber darunter vielleicht 20 Grad sind. Wenn Sie mal fassen, ich gucke es mal.
Oh ja.
Dass da schon eine gewisse Wärme ist, ne?
Durch die Folie können die Spargelbauern früher ernten und so ihren Gewinn steigern. Jemand wie Jakobs findet das eine Win-Win-Situation.
Dann drücken wir die Daumen, dass das auch so bleibt. Michael Franzen berichtete über die Vorbereitung der Spargelernte in Brandenburg. Wer mit Bargeld bezahlen möchte, wird schon mal komisch angeguckt in einigen Läden. Und wer seine Gesundheitsdaten nicht per Tracking-Armband an die Krankenkasse übermittelt, kann keine Boni einstreichen. Und Singles, die in Corona-Zeiten keine Dating-App mit ihrem Smartphone nutzen, naja, die bleiben wohl noch lange allein. Kein Wunder also, dass sich die Menschen, die sich der vollständigen Digitalisierung ihres Lebens entziehen, dass die sich zunehmend abgehängt fühlen. Und so kam die Forderung auf nach einem Recht auf analoges Leben. Aber gibt es das überhaupt noch oder ist das schon längst vorbei? André Zanto hat nachgefragt.
Hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Tag, Herr Zanto.
Karin ist 75, wohnt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind verabredet zum Telefonieren übers Festnetz. Ein Smartphone habe sie auch, aber das nutze sie kaum.
Nee, gar nicht. Also telefonieren tue ich da gar nicht mit.
Nur wenn ihr Sohn sie vom Arzt abhole, brauche die Rentnerin das Mobiltelefon. Aber Messenger-Dienste nutzen, wie es Freunde ihr mal angeraten haben, eher nicht.
Die haben mich ja immer bearbeitet vom Vorstand. Mensch, Karin, du musst das auch haben, dann können wir dir auch mal eine Nachricht schicken und so. Und ich war ja ganz eisern. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Und wenn ich sage, ich möchte das nicht, dann möchte ich das nicht.
Karin ist keine Technikgegnerin. Sie habe als Buchhalterin früher schon mit den ersten Lochkartencomputern gearbeitet. Und heute verweist sie mit Freude auf ihren vollautomatischen Rasenmäher im Garten.
Oh, ist ganz toll. Ich habe den jetzt schon das zweite Jahr. Wie elegant der fährt.
Und woher weiß der, wo der langfahren muss?
Ja, das ist der Computer da drin. Also da muss man wirklich staunen, was der Fortschritt alles so gebracht hat.
Der Fortschritt hat unser Leben in fast allen Bereichen digitalisiert. Einkaufen aus dem heimischen Wohnzimmer, die Heizung regulieren, von unterwegs per App. Freunde treffen, überall am Handy. Laut einer Studie des Digitalverbandes Bitkom nutzen 81% der Menschen in Deutschland inzwischen ein Smartphone. Und der Großteil kann sich ein Leben ohne diese Geräte nicht mehr vorstellen. Das gilt für Kinder auch. Zu den härtesten Strafen von Eltern gehört heute Smartphone- oder Internetverbot.
Weil das ein Suchtpotenzial in sich birgt. Und ich kenne die Kämpfe aus eigener Erfahrung als Vater.
Reinhard Retzer ist Vater, Mittelschullehrer in Oberbayern und Bildungsbeauftragter in den Reihen der Ökologisch-Demokratischen Partei. Die ÖDP erreichte zuletzt genügend Stimmen, um einen Abgeordneten ins EU-Parlament zu schicken, startete die erfolgreiche Initiative Rettet die Bienen und forderte im Landtagswahlkampf in Bayern ein Recht auf analoge Kindheit.
Momentan ist es ja so, Medienkompetenz und digitale Medien sind in aller Munde und überall kommen Forderungen auf, das möglichst früh den Kindern zu vermitteln. Aber aus Sicht der ÖDP ist es sehr kritisch zu sehen. Und da befinden wir uns in Gesellschaft vieler Psychologen, Kinderärzte und auch Pädagogen. Die Kulturtechniken, und das ist unsere Auffassung, lernt man nicht am Tablet.
Milliarden zu investieren, um alle Grundschüler mit Tablets auszustatten, hält die ÖDP für den falschen Weg in der Schulpolitik. Bei diesen Digitalförderprogrammen würden Technikkonzerne wie Samsung als Berater am Tisch sitzen.
Da spielen knallharte Wirtschaftsinteressen eine Rolle, dessen muss man sich bewusst sein. Und das ist der Ansatz der ÖDP. Wir dürfen unsere Kinder diesen Wirtschaftsinteressen nicht schutzlos ausliefern. Das steckt auch noch mit dahinter.
Auch der ÖDP-Politiker sieht sich nicht als Technikfeind.
Momentan, Homeschooling ist überall das Thema. Wir brauchen das. Aber in der Grundschule oder gar in der Kita sehen wir das sehr kritisch.
Bis etwa zur 5. Klasse habe eine analoge Kindheit klare Vorteile für die Entwicklung.
Dann spielen auch Erkenntnisse der Gehirnforschung eine Rolle. Das soziale Gehirn entwickelt sich durch soziale Erfahrungen im persönlichen Umgang miteinander. Das geschieht im Anblicken anderer und nicht im Anklicken von Links. Für eine umfassende Gehirnentwicklung sind nach Auffassung von Gehirnforschern die physische Bewegung im Raum ist notwendig, begeisternde Sinneswahrnehmungen, Handwerksarbeiten, eigene Ideen und Begegnungen mit anderen Menschen.
Der Kontakt mit den Verkäufern. Ich mache das Reden gerne, das Besprechen, das Beraten, das mache ich gerne.
Rentnerin Karin geht ganz analog in Geschäfte zum Einkaufen. Kein Shopping im Internet. Sie braucht den Kontakt, genauso wie Geld zum Anfassen.
Sie reden ja viel davon, dass das eines Tages kommt, dass du gar kein Geld mehr in der Hand hast. Ne? Aber das können sie ja nicht einfach so über die Menschheit bestimmen, ne? Oder?
Dieses ungute Gefühl, dass die Digitalisierung immer weitergeht, uferlos wird, einen persönlich abhängt. Das bringt nicht wenige zu einer Rückbesinnung auf die analoge Welt. Man könnte fast von einem Trend sprechen, den der Politologe André Wilkins mit seinem Bestseller Analog ist das neue Bio aufgegriffen hat.
Was heute als Bio bezeichnet wurde, war Anfang des 20. Jahrhunderts Mainstream. Es gab nichts anderes. Dann kam die Industrialisierung mit Maschinen, mit Düngern und so weiter. Das hat die ganze Landwirtschaft erobert. Und es gab ein paar Spinner, gerade in der Schweiz und in Deutschland, die gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit. Wir machen Landwirtschaft wie eh und je. Die waren 50 Jahre lang Spinner, bis zu einem Punkt, wo dann die Risiko- und Nebenwirkungen von industrialisierter Landwirtschaft zum Vorschein kamen.
Diese Nebenwirkungen sieht André Wilkins auch bei der Digitalisierung. Spätestens seit den Enthüllungen durch den Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden 2013. Menschliches Handeln landet zunehmend in Serverfarmen, wird analysiert, genutzt von Regierungen, Firmen, Hackern.
Hoffentlich stimmen mir da viele Leute zu. Mensch ist mehr als Daten und Mensch ist mehr als Datenproduzent und Mensch ist mehr als eine Datei in einem großen digitalen System. Darum geht es letztendlich und nicht um die Frage, ob man jetzt ein analoges Buch liest oder ein digitales.
Wilkins Buch endet mit einem Manifest für eine menschliche digitale Welt, in der wir uns fragen müssten, was ist uns wichtig aus dem früheren analogen Leben?
Freunde ist wichtig, Zusammenkommen, Party, auch das Haptische, irgendwas anfassen zu können. Wenn Sie mich so ganz tief fragen, geht es um die Frage, was ist Mensch und was will Mensch? Und kann eine totale digitale Welt das abbilden?
In einer totalen digitalen Welt arbeiten vor allem die Maschinen und ihre Algorithmen. Wie, das zeigen schon einige Tech-Konzerne heute. Mit fatalen Folgen, meint André Wilkins.
Also wir haben einen digitalen Sektor, der quasi keine Steuern bezahlt und konkurriert gegenüber einem analogen Sektor, der Steuern bezahlt, der Menschen beschäftigt und so weiter. Das ganze Steuersystem benachteiligt den ganzen analogen Sektor.
Und was ist, wenn kein biologischer Virus, sondern ein digitaler unsere Systeme mal lahmlegt in einer künftigen digitalen Pandemie, gibt der Berliner Buchautor zum Ende noch zu bedenken. Dann braucht es wohl mindestens als Backup noch das Recht auf analog.
Also einfach mal ausschalten. André Zanto berichtete über echtes Leben abseits von Datenströmen. Thank you. Das hat sich ja jeder schon mal im letzten Jahr erlebt. Man unterhält sich mit der Familie oder mit Freunden und dann plötzlich kippt die Stimmung und es gibt richtig Streit, weil einer in der Runde das Thema Corona auf den Tisch bringt oder den Lockdown, das Impfen, die Politik. Es gibt da ja verschiedene Einstiegswege. Je länger die Pandemie dauert, desto mehr scheinen sich die Fronten zu verhärten zwischen jenen, die härtere Maßnahmen für richtig halten und jenen, denen die Aussetzung von Grundrechten schon viel zu weit geht. Manfred Götzke hat in Berlin Menschen getroffen, die sich genau über diesen Riss Gedanken machen.
Andrea Schmidt zündet Grablichter an, stellt sie auf die Stufen des Stierbrunnens in Prenzlauer Berg in Berlin. Daneben ein Papierschild mit der Aufschrift 70.584, die Zahl der bisherigen Corona-Toten. Seit vergangenen Dezember kommt der Berliner Künstler hierher, um gemeinsam mit anderen der Corona-Toten zu gedenken. Jeden Sonntag zur Abenddämmerung.
Ich habe mehrere Freunde und Verwandte, die in Krankenhäusern arbeiten und die Pflicht haben, die Angehörigen anzurufen und zu sagen, den sie eingeliefert haben, ist vor 2 Tagen gestorben oder ist gerade gestorben. Dann kommt er in den Sack und darf gar nicht mehr gesehen werden. Und das finde ich so furchtbar, dass ich finde, dass man Orte haben muss, wo man denen auch gedenkt.
Etwa 10 Leute stehen an diesem kalten Sonntagabend vor den Kerzen. Mit Masken und viel Abstand zwischeneinander. In ihren Gesprächen geht es fast nur um Corona und die Maßnahmen der Bundesregierung. Hier sind sich alle einig, der Lockdown geht nicht weit genug. Damit sorgen sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis bisweilen für Widerspruch.
Haben Sie denn auch Leute in Ihrem Bekanntenkreis, die Corona-Leugner sind?
Naja, da gibt es Leute, wo ich ganz erschrocken bin, ja.
Wie gehen Sie denn mit den Leugnern um? Sprechen Sie noch mit denen oder haben Sie sich da auch schon zum Teil abgewandt?
Wenn das Freunde sind, versuche ich da dran zu bleiben. Bei anderen, da gibt es schon Leute, die haben schon den Kontakt abgebrochen mit mir. Einfach, weil ich nicht ihrer Meinung war. Die sagen, du bist nicht unserer Meinung, du hörst da nicht drauf. Dann muss ich das jetzt kappen. Dann sage ich, das tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann es nicht ändern.
Eine junge Frau kommt mit ihren beiden Kindern vorbei. Sie wohnen hier im Kiez, gehen fast täglich durch den kleinen Park am Brunnen. Heute sind sie zum Gedenken gekommen.
Also wir haben auch in der Familie Corona-Leugner, die tatsächlich auch so ein bisschen den Verschwörungstheorien hinterherhängen. Und das ist schon bitter und man entfernt sich. Aber ich glaube wirklich, in Beziehung treten ist das Einzige, was da geht. Und dann spart man halt bestimmte Themen aus, wie man es in der Familie zum Beispiel auch politisch macht oder auch im Freundeskreis es unterschiedliche politische Ansichten gibt. Und dann ist das halt so. Dann sind das eben Bereiche, hier sind wir in 2 verschiedenen Lagern. Aber wir haben ja noch eine andere Ebene.
Die Corona-Krise hat die Gesellschaft polarisiert. Sie alle hier haben es in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Auch der Künstler Andreas Schmidt.
Das ist zu viel Hass da und zu wenig Gespräch. Also ich wäre sehr dafür, dass man sich mehr unterhält. Und selbst wenn es einem nicht passt, also wenn jemand kommt, dass ich trotzdem erstmal anhöre und dann versuche, ein bisschen zu argumentieren. Wenn es dann nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber deshalb hasse ich diese Person auch nicht.
Der Wind hat einige Kerzen verlöschen lassen. Veronika Radulovic zündet sie wieder an. Die Künstlerin hat die Gedenkveranstaltung mitinitiiert und hat sehr viel weniger Verständnis für Corona-Leugner.
Also ehrlich gesagt halte ich es für ein bisschen dumm. Und Dummheit, finde ich, kann man eigentlich nicht so richtig verzeihen. Also ganz ehrlich.
Einige Tage später treffe ich die Politologin Ulrike Gero. Wir setzen uns auf eine Parkbank in Berlin-Kreuzberg. Gero hat sich eine Waffel geholt, denn bisher ist sie nur von Zoom-Konferenz zu Zoom-Konferenz gehetzt. Hatte keine Zeit, Mittag zu essen. Wie unversöhnlich sich die unterschiedlichen Lager bei der Corona-Frage gegenüberstehen, musste die linksliberale Europaexpertin kürzlich selbst erfahren, nachdem sie an einer Diskussionssendung im Deutschlandfunk teilgenommen hatte. Ein Pro und Contra zur Zero-Covid-Strategie.
Und ich habe halt die Gegenposition eingenommen und gesagt, dass ich nicht glaube, dass man mit so einem Virus irgendwie mal durch sein kann. Und dass die Gesellschaft schon große Erschöpfungserscheinungen hat und es sehr viele Kollateralschäden gibt und dass wir eher lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Und das war eigentlich das Streitgespräch.
Viele Hörer begrüßten ihre Haltung. Gleichzeitig wurde ihr aber auch zynische Menschenverachtung vorgeworfen. Auch Morddrohungen hat sie wegen ihrer Position in der Corona-Krise schon bekommen. Kurz nach unserer Diskussionssendung wurde sie außerdem von einer Veranstaltung zur Europapolitik ausgeladen. Ein Beispiel für die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft. Gero macht dafür auch die Medien verantwortlich.
In der Tat kann man sagen, dass die Leitmedien sich im ersten Lockdown sehr schnell auf eine, sagen wir mal, Deutungshoheit dieser Pandemie eingelassen haben, wie die ist, wie schlimm die ist, wie die jetzt verhandelt werden muss und wie die zu lösen ist. Und dagegen haben sich ja dann sehr schnell Gegenöffentlichkeiten aufgebaut, ja, die wir dann Querdenker genannt haben. Und dazwischen gab es fast nichts mehr.
Schon zu Beginn der Krise hat sie deswegen für einen Raum der legitimen Kritik plädiert.
Es muss möglich sein, Covid nicht zu leugnen, was ich zum Beispiel nicht tue. Ich habe 9 Personen in meinem Bekanntenkreis, die Covid-19 hatten. Meine Tante habe ich vor 2 Tagen beerdigt. Mein Sohn hatte Covid. Ich leugne Covid überhaupt nicht. Ja? Aber wie wir mit so einer Pandemie umgehen, wie die Maßnahmen sind, wie sie wirken, was sie für Folgen haben, das muss diskutiert werden. Und deswegen fand ich von ganz Anfang an diesen Begriff der Covidioten oder der Covid-Leugner völlig deplatziert.
Wie also wegkommen von dieser zunehmenden Spaltung, von der so überhitzt geführten Debatte? Gero plädiert zunächst einmal dafür, nicht nur auf Inzidenzwerte und Simulationen zu schauen.
Wir beenden die Hysterisierung. Wir versuchen mal, das Level zwischen dem abstrakten Risiko und der konkreten Gefahr zu senken. Ja, wir haben natürlich über ein Jahr lang mit den ganzen Fallzahlen und Simulationen abstrakte Risiken verhandelt. Aber die konkrete Gefahr ist eigentlich das, was jeder in seinem Umfeld hat. Und dann könnten wir rauskommen, weil wir uns dann wieder angucken und einfach mal vernünftig über das letzte Jahr reden und uns daran erinnern, was wir alles aus den Augen verloren haben.
Zu viel Hass und zu wenig Gespräch. Manfred Götzke über den Umgang mit unterschiedlichen Meinungen zur Corona-Pandemie. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Netz unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion heute hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.